Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Und ich wünsche euch auch allen Gottes Segen. Und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch einmal beten. Herr, habe Dank, dass wir uns auch heute Morgen hier versammeln dürfen, Herr, um von dir zu hören, Herr, Worte des ewigen Lebens. Und so bitte ich dich, Herr, um deinen Segen jetzt auch für den Gottesdienst, Herr, dass du mich gebrauchen möchtest zum Segen für meine Geschwister, Herr. Und dass du durch mich wirken möchtest. Amen. Ich möchte uns eingangs einige Verse aus Jeremia lesen, die mich sehr beschäftigt haben. Und ich lese ab dem 33. Kapitel. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jeremia, als er noch im Gefängnishof eingeschlossen war. So spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es ersinnt, um es auszuführen. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche, gewaltige Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, betreffs der Häuser dieser Stadt und der Paläste der Könige von Juda, die niedergerissen wurden, um gegen die Belagerungswelle und zum Schwertkampf verwendet zu werden, um die Chaldäer zu bekämpfen und die Stadt mit den Leichen der Menschen zu füllen, die ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen habe, weil ich mein Angesicht von dieser Stadt verborgen habe, wegen all ihrer Bosheit. Siehe, ich verschaffe ihr Linderung und Heilung, und ich will sie heilen und ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren. Und ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und sie wieder bauen wie im Anfang. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Ungerechtigkeit, mit der sie gegen mich gesündigt haben, und will ihnen all ihre Missetaten vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und mit mir an mir gefrevelt haben. Und Jerusalem soll mir zum Freudennamen, zum Lob und zum Schmuck dienen bei allen Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will. Bis hierher das Wort. Und mich hat so angesprochen, wenn ich es einmal reduziere, auf zwei große Aussagen, die hier getroffen werden. Zum einen eben dieses, ich will dir große, gewaltige Dinge offenbaren. In einer anderen Übersetzung heißt es unbegreifliche Dinge, unerreichbare Dinge. Wenn wir dann ein paar Verse weiterschauen, was sind das für gewaltige Dinge, die uns hier offenbart werden sollen, da heißt es, und ich will ihnen vergeben alle ihre Missetaten. Das ist diese gewaltige und große Botschaft, dir sind deine Missetaten vergeben. Eine große Botschaft. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, als ich damit konfrontiert wurde, ist das so eine große Botschaft, wird sie denn so auch angenommen und erkannt? Und ich habe mir so gedacht oder vorgestellt, wenn ich auf der Straße jemandem begegnen würde und würde ihm sagen, ich habe eine große, gewaltige Botschaft für dich und würde ihm sagen, deine Missetaten sind dir vergeben. Ich weiß nicht, ob er so begeistert wäre. Wahrscheinlich würde er mich so ein bisschen fragend angucken und Vergebung, Missetat, ich habe ja keinen umgebracht, also wozu? Und das eben ein großes Unverständnis. Oder aber ich würde vielleicht wirklich jemanden treffen, der eine Missetat begangen hat und sagt, ja, meine Missetat, ihr vergeben, ist ja wunderbar, also wird das Strafverfahren gegen mich wegen Totschlags also eingestellt. Dann müsste ich sagen, nein, so ja nicht. Und wenn er diese Tat nicht wirklich bereut und es ja meine Last auf dem Herzen ist, könnte ich erklären, was ich wollte, würde er nicht verstehen, weil er sieht nur die drohende Strafe und wie er daraus herauskommt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, habe ich es denn auch so verstanden? Habe ich es auch als eine großartige Botschaft, die, sagen wir mal, alles andere in den Schatten stellt? Und ich habe es mir so ein bisschen plastisch vorgestellt. Wenn ich mir vorstellen würde, eine Botschaft, gibt es ja im Moment sehr viele Botschaften, auf die wir hoffen, aber ich sage mal, eine Botschaft, die würde jetzt die Runde machen, wir haben ein Heilmittel gegen Krebs gefunden, 100%ige Erfolgstherapie, 100%iger Erfolg, es wird niemand mehr an Krebs sterben. Was wäre das für eine gewaltige Botschaft? Oder eben, wenn ich es noch etwas abstrakter nehmen würde, was wäre das für eine gewaltige Botschaft, Wenn man sagen würde, ja, es gibt sie wirklich, Außerirdische, und sie kommen in Frieden und wollen uns mit ihren Technologien beglücken und wir werden unsere ganzen Umweltprobleme in den Griff kriegen und auch gesundheitliche Probleme wird es nicht mehr geben. Was für eine Botschaft. In 100 Tagen sind sie da und die Welt würde zählen, wann sie denn endlich da sind und alles schön wird. Und dann habe ich mir so vorgestellt, komme ich oder kommen wir mit der Botschaft, deine Missetat sind dir vergeben. Und ich habe mich so ein bisschen dabei ertappt, dass ich dachte, so gewaltig im Vergleich zu dem. Und ich musste mich so ein bisschen hinterfragen, habe mich gefragt, woran liegt das, dass ich nicht auch da sage, was für eine gewaltige Botschaft. Und ja, habe ich mich vielleicht zum einen daran gewöhnt, ist es für mich zur Gewohnheit geworden, dass ich Sündenvergebung habe. Ich sage mal so ein bisschen diese Richtung billige Gnade, jederzeit verfügbar und kostenlos. Jederzeit verfügbar, das ist so dieses Vorrecht, was wir haben dürfen, so wie ich gesündigt habe, ich kann sofort zu Gott kommen, ich kann ihm meine Sünden bekennen und sie sind mir vergeben. Wenn ich ans Alte Testament denke, war es schon ein bisschen schwieriger. Da musste man dann eben auch entsprechend opfern und dann eben für seine Sünde dann eben zum Priester, ins Heiligtum, zum Tempel kommen. Das war etwas umständlicher und nicht ganz so einfach. Und es war auch nicht kostenlos, denn man musste eine Opfergabe mitbringen. Und hier für mich jederzeit verfügbar und es kostet mich nichts, außer dass ich eben kommen muss. Ist das vielleicht etwas, woran ich mich zu sehr oder woran wir uns vielleicht auch zu sehr drin gewöhnt haben, diese, ich sage es in Anführungsstrichen, billige Gnade, für uns billig, ihn hat es, das wissen wir, hat es alles gekostet, sein Leben, sein Blut, was er für uns vergossen hat, und wir können und wir brauchen nichts bringen. Eine gewaltige Botschaft, an die man sich vielleicht auch zu schnell gewöhnt. Und ein zweites eben, bin ich mir der Bedeutung und des Tiefgangs bewusst, was hier ausgesprochen wird, dass meine Missetat getilgt werden und dass es eben etwas Gewaltiges, etwas Unerreichbares ist, was mir hier kundgetan wird. Und ich glaube manchmal, dass ich mir dessen gar nicht so bewusst bin. Vielleicht, weil ich mir Gottes Allmacht und seiner Größe und seiner Vielfältigkeit gar nicht bewusst bin, weil ich vielleicht ein falsches Gottesbild sogar habe und in der Zeit eben, wo alles so oberflächlich und gleichförmig ist, vieles verloren geht von, ich möchte einmal sagen, dem Facettenreichtum unseres Gottes. Wir können Gott nicht reduzieren auf eine Eigenschaft, sondern erst viel mehr. Sowohl positiv, wie aber auch für uns negativ. Und ich kann mich an einen Disput mit meiner Schwester erinnern. Es war eine angeregte Diskussion, kein Streit, aber wo mir so ein bisschen, ich sage mal, dieses wohltuende Evangelium und keinem Wehtun und alles für die Seele, und dann kommt eine Honigschicht nach der anderen, Gott ist stolz auf dich, Gott mag dich und es ist alles gut und nimm doch Jesus dann auch vielleicht an. Und ich kam so eben so ein bisschen ins Gespräch und hatte dann meiner Schwester, wie gesagt, eine kleine Disput und habe gesagt, wann wurde bei euch in der Gemeinde das letzte Mal über das Thema Zorn Gottes, Gericht Gottes gesprochen? Die Sündhaftigkeit und die Sünde des Menschen, sind das nicht Themen, die viel zu kurz kommen, die kaum noch angesprochen werden? Gerade eben, was auch zum Beispiel die Furcht Gottes ist, betrifft, dass Gott zu fürchten ist, ja, dass man sogar Angst vor ihm haben darf, muss vor seinem Gericht. Und muss ich mir auch die Frage stellen, eben wann mein Gewissen das letzte Mal angesprochen wurde, wie es dem Sünder im Tempel ergang, der von seiner Sünde überführt wurde und nur noch sagen konnte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Themen, die uns, so kommt es mir vor, aberzogen wurden, darüber spricht man nicht mehr. Wir wollen den Menschen doch keine Angst machen. Ihr wollt uns doch nur Angst machen, ihr droht doch mit der Angst und aus der Angst heraus eine Bekehrung, das ist doch gar keine Bekehrung. Und das stimmt ja auch. Notbekehrung ist keine Bekehrung. Aber wir beginnen dabei eben, Gott zu reduzieren. Wir reduzieren ihn auf einen lieben Gott, Gott ist die Liebe, jawohl, aber eben auf einen lieben Gott, einen humanistischen Gott. Ich möchte fast sagen, einen Gott im Taschenformat, den ich eben mit meinem Verstand begreifen und mit meinem Verstand auch erklären kann, der eben dann immer kleiner wird, dass ich ihn fassen kann. Ich möchte es fast so vergleichen, dass ich mit einem kleinen Eimer oder auch einem größeren Eimer, je nachdem wie groß und wie weit mein Verstand ist, ans Meer gehe und sage, so, in diesen meinen Eimer, diesen meinen Verstand, packe ich jetzt das ganze Meer rein. Und ich schöpfe und sage so, und das ist jetzt das Meer, das ist Gott. Und so kommt es mir manchmal vor, wenn wir Gott auf diese Dinge reduzieren. Und wenn ich dann im Korinther lese, im ersten Korintherbrief, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Da muss ich doch feststellen, dass bei Gott so viel mehr ist, so viel mehr, was mein Verstand nicht fassen, nicht begreifen kann. Und das ist eben, je mehr ich aber Gott reduziere und versuche, ihn in meinen kleinen Eimer zu packen, umso mehr oder umso kleiner wird das Wort gewaltige Botschaft, gewaltige Kunde, umso mehr reduziert sich das Wort gewaltig. Und ich musste darüber nachdenken, um nur einige Eigenschaften von Gott uns einmal näher zu bringen, wieder, ja, darf ich sagen, ins Bewusstsein zu rufen, groß zu machen, wenn ich an den heiligen Gott denke. Er ist heilig, ist absolut heilig. Ist manchmal so ein wenig abstrakt, was bedeutet heilig? Reinheit, rein, sündlos, vollkommen. Etwas Heiliges ist etwas Besonderes, etwas Abgesondertes. Man könnte sicherlich noch vieles darüber sagen, über das Heilige, aber es gibt so drei Aspekte, die ich sehr bemerkenswert fand. Und das eine ist zum Beispiel eben, was die Heiligkeit auch ein Stück weit ausmacht, ist eine Unnahbarkeit. Wenn ich in das Alte Testament hineinschaue, wie es dann eben auf dem Berg Sinai, wie Mose das Volk herausführte, und Gott ihn dann auf den Berg Sinai rufte, wie es dann heißt, im 19. Kapitel, 16. Vers, und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da hob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk im Lager, was im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und der Herr stieg herab auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges und rief, Dann rief der Herr Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose, steig hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Hier sehe ich diese Heiligkeit und diese Unnahbarkeit Gottes. Man kann sich nicht ihm einfach so nahen, so, ja, hallo Gott, hier bin ich, und dann wie ein Kumpel. Hier sehe ich einen ganz anderen, gewaltigen, heiligen, unnahbaren Gott. Wenn ich an die Stiftshütte oder auch später an den Tempel denke, eben, wie die Stiftshütte gebaut wurde und in der Mitte das Allerheiligste, ein abgesonderter Ort, Raum. Und wenn es dann heißt, eben, weil es die Wolke dann auf der Stiftshütte war, und eben Mose nicht hineingehen konnte, weil die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes drinnen war. Da ist eben ja diese Unnahbarkeit. Und auf der anderen Seite, das ist wiederum Gott, was ihm fast widerspricht, ist er manchmal so nah in Zeiten der Not. Auch im Alten Testament, dass man nicht sagt Alte, Neue Testament, sondern auch im Alten Testament finden wir Beispiele, viele, wo wir völlig formlos oder wo sich auch Menschen völlig formlos Gott genaht haben. Wenn ich zum Beispiel an Josaphat denke, in 1. Könige, wissen wir, wie er dann mit Ahab in den Krieg zog und wie er dann eben in Königsgewand dann da hineinzog und sie haben ihn für den König Israels gehalten und wollten ihn angreifen und haben ihn stark bedrängt und wie es dann nur heißt im 32. Vers, und Josaphat schrie. Da war kein Gebet, da war kein großer Formalismus, sondern er schrie nur zu Gott und das ist das Gewaltige, wie es dann heißt eben. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen sahen, dass er nicht der König von Israel war, ließen sie von ihm ab. Da war Gott so nah, wie er eben nur sein kann und hat seine Schützenhand über ihn gehalten. Und das ist dieses Gewaltige. Unnahbar und dann eben doch ganz nah, wenn es drauf ankommt. Und ein zweites, was ich, wenn ich in das Alte Testament hineinschaue, wie Gott eben Form und Stil hat und eine Symbolik mit Aussagekraft. Und wo ich manchmal den Eindruck habe, dass wir vieles davon, ja, in diesem Zeitgeist, dem wir ausgesetzt sind, vieles davon gar nicht mehr verstehen, begreifen, erfassen, weil vieles uns auch hier eine Veränderung vollzogen wurde, ein gewisses Umerziehen, Aberziehen, Aberkennen der Dinge von Autoritäten, man kann auch sagen von Traditionen, nicht jede Tradition ist gut, aber auch hier eine gewisse Umformierung, wenn ich bedenke eben, wie es früher, verhältnismäßig früher, so alt bin ich auch wieder nicht, aber es war selbstverständlich, dass man zum Gottesdienst gegangen ist, schick gekleidet, sage ich einmal. Früher war es im Anzug und die Frau oder das Mädchen dann entsprechend Rock. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass man sich fein gemacht hat zum Gottesdienst. Man geht zum Herrn. Vielleicht hat man nicht immer das so direkt vorm Spiegel bewusst gehabt, ich mache mich jetzt hübsch für den Herrn, aber es war eine gewisse Grundhaltung. Und dann kann ich mich erinnern, wie so ein gewisser Geist, gewisses Reden aufkam, wo man sagt, ach naja, Gott sieht doch das Herz an. Es kommt auch aufs Herz drauf an. Also wenn ich jetzt im Anzug da in der Kirche sitze und bin vielleicht besoffen, das ist ja schlimm, dann bleibe ich wieder ganz zu Hause und dann hilft mir der Anzug ja auch nicht. Und so kam so ein gewisses auf eben eine gewisse Veränderung, eine gewisse eben, ja. Und wenn ich dann aber hineinschaue ins Alte Testament eben, wie Gott eben, auch am Beispiel der Stiftshütte, wie er eben ja nicht einfach gesagt hat, baut mir deine Hütte und nimm mal 4 Hölzer und spann da mal ein Zelt drüber, sondern wie detailliert er den Bau der Stiftshütte beschreibt, wie sie zu sein hat, was für Maße, was für Felle, was für Farben die Felle haben sollen, wie eben die gesamte Inneneinrichtung sein soll mit den ganzen Altären und eben geschmückt mit Gold und so weiter. Eine große Aussagekraft, die da auch mit hineingegeben ist. Auch zum Beispiel, was die Priester betrifft, das fand ich sehr interessant, eben was über die Priester zum Beispiel steht, wie sie sich zu kleiden haben. Ich will es uns einmal so ein bisschen auszugsweise lesen, dass wir sehen, wie detailliert auch Gott hier zum Beispiel das anweist. Und du sollst deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen mit ihm zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene. Aaron und Nadab, und da kommen die Namen. Und sollst mit allen reden, die weisen Herzen sind, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie dem Aaron Kleider anfertigen, um ihn zu heiligen, damit er mir als Priester diene. Das sind aber die Kleider, die sie anfertigen sollen. Ein Brustschild und ein Ephod, ein Oberkleid und ein Leibrock aus gemustertem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel, so sollen sie deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen heilige Kleider machen, damit er mir das als Priester diene. Dazu sollen sie Gold nehmen und Garne von blauem und rotem Purpur und Karmesin und von Leinen. Und dann wird das nochmal sehr detailliert aufgegliedert, wie das Ephod auszusehen hat. Auch dieses Brustschild finde ich hochinteressant eben. Das Brustschild des Rechtsspruchs sollst du in kunstvoller Arbeit anfertigen. In der gleichen Arbeit wie das Ephod sollst du es anfertigen. Aus Gold, aus Garnen, blauen, roten Purpur und Karmesin, verzwirnten Leinen sollst du es machen. Viereckig soll es sein und doppelt gelegt. eine Spange lang und eine Spange breit, und sollst es mit eingefassten Steinen besetzen, 4 Reihen von 4 Steinen. Eine Reihe sei ein Rubin und so weiter, die eben dann auch die 12 Stämme symbolisieren sollen. Eine gewaltige Symbolkraft eben, einmal dieses Priestertum, aber auch dieses Brustschild, was sicherlich ein gewisses Gewicht hatte, was ihnen eben auf die Brust, aufs Herz gelegt wurde, eine Verantwortung, die damit einhergeht. Und eben, was mir wiederum zeigt, eben, dass hier eben auch ein gewaltiger Gott am Wirken ist, der ja Form und Stil eben hat und nicht so oberflächlich, ach naja, mach mal so, das passt schon, sondern auch hier sehen wir die Ernsthaftigkeit und die Heiligkeit Gottes. Und es ist eben mehr als nur Etikette. Man hat sich so und so zu verhalten, sondern wenn ich dann hineinschaue, was für eine Ernsthaftigkeit in der Tat damit verbunden ist, das sehen wir im 3. Mose, im 10. Kapitel. Ein erschreckender Vorfall, nachdem eben Gott gesagt hat, wie sie zu opfern haben, was sie zu tun haben, wie sie sich eben zu kleiden und zu nähern haben, haben die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen, und geehrt werden von dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Eine schreckliche Begebenheit, die uns hier gezeigt wird, und man kann sicherlich noch vieles dazu sagen, aber es zeigt mir in erster Linie eben, mit was für einem heiligen Gott wir es zu tun haben. Und wenn ich das so sehe, und ich habe mir dann mal die Frage einfach so ein bisschen salopp gestellt, wenn ich ein Priester jetzt wäre und ich hätte jetzt den Dienst zu tun, und das wird jetzt hier nicht beschrieben, dass die Priester Socken hätten, aber ich nehme einfach mal ein ganz banales Beispiel und hätte dann eben nur einen Socken, der andere ist eben, naja, und das sieht man ja auch nicht, weil ich habe ja Gewand und Schuhe drüber, und würde ich es dann wagen, so vor Gott zu treten. Oder mein Hemd, was ich da drunter trage, hat einen Fleck oder hat einen Riss, sieht ja keiner. Würde ich es wagen, so vor Gott zu treten? Ich glaube, nach diesem Vorfall würde ich es nicht tun, sondern ich wäre mir durchaus der Ernsthaftigkeit bewusst. Und ein zweites, es ist schon merkwürdig, es ist ein köstliches Amt, was uns hier beschrieben wird, eine Hervorhebung, aber auch eben eine große Gefahr, eine gewisse Gefahr, sich Gott so zu nähern. Und eben, wenn man das so liest, möchte man fast meinen, naja, dann wäre es vielleicht besser, wenn man kein Priester ist. Man steht ja immer so mit einem Fuß so halb am Abseits. Und auf der anderen Seite ist es eben eine Faszination, möchte ich es fast sagen. Ja, man kann es nicht direkt in Worte fassen, wie gewaltig das ist, wenn Gott sich einem naht und einen gebraucht. Das ist eben wiederum das andere, was eben zieht. Und eben ein dritten Punkt, der mir auch mit der Heiligkeit im Zusammenhang steht, ist eben, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Eine Hierarchie, eine klare Struktur, die im Reich Gottes vorherrscht. Das ist kein wilder Haufen und dann sind da noch die ganzen Engel und alles läuft irgendwie, sondern ich sehe eine klare Ordnung bei Gott. Ganz neu bewusst geworden ist es mir, als ich zu Weihnachten eben die sogenannte Weihnachtsgeschichte gelesen habe, aus dem Lukas-Evangelium. Und wie es eben beginnt, eben, dass eben der Engel dann die Geburt von Johannes ankündigt. Im 19. Kapitel lesen wir das. Ich will es uns einmal aufschlagen. Im 1. Kapitel, im 19. Vers suchen. Wie eben Zacharias eben das Amt wahrgenommen hat und wie der Engel zu ihm kommt und ihm dann eben kundtut, dass seine Frau schwanger werden wird. Und diese Antwort von dem Zacharias. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und dann diese Antwort des Engels. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt zu dir, zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Hier sehe ich eben auch, dass eben es ein besonderer Engel war, den Gott da geschickt hat, nämlich der Engel, wie er sagt, der vor Gott steht. Er steht vor Gott und er hat den Befehl direkt von Gott erhalten. Das sind zweierlei. Zum einen macht es mir deutlich, wie wichtig Gott hier diese Heilsgeschichte ist, die Geburt seines Sohnes und alles, was damit zusammenhängt. Denn der gleiche Engel, wissen wir, kam zu Maria, direkt von Gott. Und eben auf der anderen Seite diese Hierarchie. Nicht jeder Engel steht vor Gott oder stand vor Gott in dem, sondern es war eben dieser Engel. Und es wurde ihm direkt gesagt und nicht geh und sage dem und jenem Engel, sondern dieser direkte Befehl eben. Und eben dieser Auftrag höchster Priorität. Sicherlich könnte man noch vieles zu der Heiligkeit Gottes ausführen und sagen und wir würden nie zu einem Ende kommen. Aber ich möchte auch einen zweiten Punkt etwas beleuchten, und zwar der gerechte Gott. Gott eben, der Richter ist. Und das wird uns auch in mehreren Stellen der Bibel ziemlich deutlich gesagt und ich denke, sehr eindrucksvoll ist es uns im Buch Daniel beschrieben, was es heißt, wenn Gott Gericht spricht. Wir kennen eben diese Begebenheit aus dem 5. Kapitel, wird es uns noch näher beschrieben. Eben der König Belsazar, der ein großes Festmahl veranstaltete, ein Saufgelage, könnte man auch sagen. Und wie er aus diesem Überschwang heraus sich groß machte und hochtat und sich vergriff an den Gefäßen des heiligen Tempels, des Tempels Gottes. Und daraus Wein trank und sich damit größer machen wollte als Gott, mächtiger machen wollte als Gott. Wer kann mir was tun? Und wie es dann heißt, im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Wenn er auch noch nicht verstanden hat, was da geschrieben war, so ist doch dieser Schrecken in ihn gefahren, dass hier eine mächtige Hand ist, das Gericht Gottes über ihm. Und wer vermag ihn aus dieser Richterhand zu reißen? Wer vermag Gott ja aufzuhalten, dieses Urteil, was über ihm steht, umzusetzen oder umzukehren, zu widerrufen? Und wie es dann eben heißt, wie geschrieben wurde, Mene, mene, tekel, ufasim. Und das ist die Bedeutung des Spruchs. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Menschen und den Medern und Persern gegeben werden. Interessant fand ich, dass Peres eben die Einzahl von Ufasin ist. Deswegen ist nicht das gleiche Wort da genommen. Aber eben, das ist die Bedeutung. Das ist das Urteil, das Gericht Gottes über diesen König gewesen. Und dann lesen wir im 30. Vers eben, in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Deine Tage sind gezählt. Wenn dieser Richterspruch über deinem Leben vor Augen geführt wird, wenn dann die menschliche Kraft dann weicht und man eben dann nur noch eben ja, sich dem lebendigen Gott ausgeliefert ist mit seiner Missetat mit seiner Sündhaftigkeit. Und wenn ich dann so ein paar Dinge, ein paar Verse aus dem Alten Testament einmal lese, wo es eben um die Missetat und um die Sünde geht, wie schrecklich das ist. Im Jesaja, dem 13. Kapitel, im 11. Vers lesen wir: Und ich werde am dem Erdkreis heimsuchen die Bosheit und an den Gesetzlosen ihre Missetat. Und ich werde ein Ende machen dem Hochmut der Stolze und die Hoffart der Gewalttätigen erniedrigen. Im 30. Kapitel heißt es auch: Darum wird euch diese Missetat wie ein sturzdrohender Riss sein, wie eine Ausbauchung einer hochragenden Mauer, deren Einsturz in einem Augenblick plötzlich kommt. Sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das sind schreckliche Aussprüche, die Gott hier tut. Wenn er nicht mehr hört, wie schrecklich ist das, wenn er nicht mehr hört, wenn man betet und man ruft und er hört nicht mehr, weil die Missetaten eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und unsere Sünden haben sein Angesicht vor uns verhüllt. Im Jeremia heißt es: Also spricht der Herr von diesem Volk, so lieben sie es herumzuschweifen, sie schonen ihre Füße nicht, deswegen missfallen sie dem Herrn. Jetzt aber gedenkt er ihrer Missetat und sucht ihre Sünde heim. Und was auch dramatisch ist, was wir auch im Jeremia im 5. Kapitel lesen, wo es heißt: Aber dieses Volk hat ein halsstarriges, aufrührisches Herz. Sie haben sich abgewandt und sind davongelaufen und haben in ihrem Herzen nicht gedacht, wir wollen doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der den Regen gibt, Früh- und Spätregen, und zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben diese Dinge abgelenkt und eure Sünden haben den Segen von euch zurückgehalten. Das sind ernsthafte Worte, die Gott uns hier durch sein Wort sagt, was eben ja die Auswirkung unserer Missetat, unserer Sünde sind. Und gerade das Letzte: Dieses Volk ist ein heilstarriges Volk. Sie haben sich abgewandt und sind davongelaufen. Und ich kann mich an ein kurzes Gespräch mit jemandem erinnern, der auch von noch früheren Zeiten sprach und: Ach, das waren goldene Zeiten, was konnten wir da Geld verdienen und. Und dann sagt er so ein bisschen halb süffisant, so ein bisschen: Naja, Gott hat uns verlassen. Und dann habe ich gesagt: Nein, nicht Gott hat uns verlassen, wir haben ihn verlassen. Und das ist das Schreckliche: Wir haben ihn verlassen. Und der Segen, der hier beschrieben wird, eben Früh- und Spätregen, damit es wächst, damit es gedeiht, damit man Nahrung, damit man Wohlstand hat, all das, was wir in diesem reichen Land haben durften, hat uns nicht dazu geführt, dass wir eben, wie es eben heißt, eben den Herrn ehren, fürchten und eben in seinen Geboten wandeln, sondern dass wir eben uns von ihm abgewandt haben. Und dann eben auch diese Konsequenz dann eben, dass eben diese Dinge eben, die Missetaten eben diesen Segen ablenken und die Sünden eben den Segen zurückhalten. Und wenn ich das jetzt so betrachte, was seine Heiligkeit, was seine Gerechtigkeit und sein Gericht betrifft eben, da habe ich wirklich eben, oder da kann man wirklich sagen, dass wir ein gewaltiges Problem haben, nämlich zweierlei. Zum einen eben muss ich erkennen, dass ich eben nicht unter der Gnade, unter dem Segen Gottes stehe, sondern unter seinem Zorn, unter seinem Gericht, mit meiner Missetat und meiner Sünden. Und wenn ich es übertreibe, kann ich damit sogar mein Leben verkürzen, wie wir es zum Beispiel bei Belsatzer gesehen haben, oder wie es im Prediger heißt, im 7. Kapitel: Sei nicht allzu gesetzlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Also ich kann mein Leben auch verkürzen, wenn ich es übertreibe. Und irgendwann ist die Zeit da. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Spätestens dann stehe ich vor Gott mit meiner Missetat und meinen Sünden. Und wer will mich dann erretten? Wie kann ich vor Gott bestehen? Ich denke, spätestens dann wird uns doch relativ deutlich, dass Gott mit den Menschen nichts gemein haben kann. Dass die Verlorenheit dann da ist und dass das Urteil über unser Leben dann vollstreckt wird, nämlich ewige Trennung von Gott. Und da geht es dann um die Ewigkeit. Das ist nicht ein Fegefeuer, 100, 150 Jahre, 200 Jahre, oh viel, sondern da geht es um eine ewige Verlorenheit, eine ewige Trennung von Gott, wo Gott dann nicht mehr ist, wo es ihm keinen Segen, keine Freude, keine Liebe, all das ist dann nicht mehr da. Heulen und Zähneknirschen wird uns da, beschrieben, wo der Wurm nicht stirbt. Und wie großartiger, wie bedeutender wird dann dem die Aussage, deine Missetaten sind dir vergeben. Oder wie es im Jesaja im 44. Kapitel heißt, im 22. Vers, da ist es noch wunderbarer beschrieben, ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie ein Nebel, wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Und da sehen wir eben Gottes große Liebe widerspiegelnd uns Menschen gegenüber. Denn in Christus und durch Christus ist dieser Spruch wahr geworden, ist diese wunderbare, gewaltige Botschaft eben, dir sind deine Missetaten vergeben, Wahrheit geworden. Am Kreuz, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, hat er es vollbracht, sind meine Missetaten vertilgt wie eine Wolke, meine Sünden sind wie der Nebel nicht mehr da. Was für eine gewaltige Botschaft wird uns hier dargereicht, dargesagt, angeboten. Sein Erbarmen über uns. Wenn wir uns das vor Augen halten, ja, dann ist es eine gewaltigere Botschaft, die eben dem nichts dem gleichen kann. Unsere Missetaten sind uns vergeben. Und wenn ich dann in Ezekiel hineinschaue und dann eben Gottes herzliches Erbarmen über unser Leben herauslesen darf, im 16. Kapitel, im 6. Vers, ist das gewaltig, lässt uns das doch staunen. Ich aber ging vor dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen. Ich möchte einmal es etwas anders formulieren. Er ging an uns vorüber und sah uns in unseren Sünden liegen, in unserer Verdammnis, in unseren Missetaten, in unserer Hoffnungslosigkeit und in unserer Finsternis, in der wir waren, in der wir teilweise vielleicht noch sind. Da sah er uns liegen und sprach, da du so in deinem Blute lagst, du sollst leben. Was für eine gewaltige Zusage. Du sollst leben. Er will uns nicht in dieser Hoffnungslosigkeit lassen, sondern er will uns das Leben zusagen. Du sollst leben. Und dann geht es weiter. Ja, zu dir sprach ich, da du so in deinem Blut lagst, du sollst leben. Eine Wiederholung. Du sollst leben. Er will uns unsere Missetaten vergeben, tilgen. Wenn ich dann wieder zurück zu unserem Ausgangstext gehe, da wird uns beschrieben, was das ausmacht, was es heißt, wenn unsere Missetaten getilgt sind, wenn unsere Sünden hinweggenommen sind. Nämlich im 6. und 7. Vers. Siehe, ich verschaffe ihr Linderung und Heilung. Linderung und Heilung. Heil werden an Geist, Seele und Leib. Heilung. Und ich will sie heilen und ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren. Eine Fülle von Frieden. Was ist das gewaltig, wenn man Frieden in seinem Herzen haben darf? Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen. Es hat mal jemand Frieden mit heitere Gelassenheit des Herzens übersetzt. Ich finde es ein schöner Ausdruck, heitere Gelassenheit des Herzens. Du bist nicht niedergedrückt, du bist nicht bekümmert, sondern du hast eben eine Gelassenheit und noch dazu eine heitere, eine fröhliche Gelassenheit des Herzens. Und Treue. Gott ist treu, der uns eben nicht verlässt. Und ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden. Also er wird unser Leben wieder wenden, vom Verderben weg zum Leben hin. ein Wendepunkt, eine Wendung in unserem Leben, in unserem Lebensweg. Von der Finsternis zum Licht. Und sie wieder bauen wie im Anfang. Und das finde ich so faszinierend, wie es heißt, und sie bauen wie im Anfang. Das ist im Anfang, wo es noch keine Sünde gab, wo ja eine natürliche Beziehung zu Gott möglich war. Wenn wir an Adam und Eva denken, als die Sündenfall noch nicht da war, was für eine Atmosphäre, als die Bosheit noch nicht da war, als die Sündhaftigkeit, als das Verderben noch nicht da war, eben wie im Anfang. Und das ist eben dieses Gewaltige, diese gewaltige Hoffnung, die wir haben, die er uns gegeben hat, dass es sein wird wie im Anfang, als keine Sünde zwischen uns war, als wir eben ihm begegnen durften und freien Zutritt, freien Zugang hatten und jetzt auch schon haben dürfen durch Jesus Christus, dürfen wir direkten Zugang zum Thron haben. Das ist diese gewaltige Gnade und das Vorrecht, was wir als Kinder Gottes haben dürfen. Wir dürfen als seine Kinder zu ihm, zu dem liebenden Vater kommen, jederzeit. Und ich fand es so ein bisschen, ja, fast eben humorvoll oder eben wie auch immer, wie mir etwas geschehen ist. Ich habe mir, als ich eine Predigt gehört habe und eben auf dieses Wort aufmerksam geworden bin, habe ich mir Notizen gemacht eben und habe einmal geschrieben, ich verkündige euch Gewaltiges. Dann habe ich eben mir darunter geschrieben, ich will ihnen alle ihre Missetaten gegen mich vergeben. Das waren so die zwei Kernaussagen, die mir ganz groß und wichtig waren, über einige Zeit hinweg. Das lag in meinem Büro und ich habe natürlich dann auch dort gearbeitet und habe dann auch Rechnungen bezahlt und habe dann so einen schönen Stempel, da steht dann drauf, bezahlt am. Und habe den dann einfach willkürlich einmal ausprobiert, ob das Datum dann stimmt und habe dann hier auf diesem Zettel eben, man kann es vielleicht ein bisschen erkennen, unten steht dann hier, bezahlt am 8. Januar 2021. Und ich fand es so bezeichnend, das war keine Absicht, sondern bezahlt am 8. Januar 2021. Und eben dieses, wann wurde es in deinem Leben bezahlt? Deine Missetaten, deine Sünden. Bezahlt am und ein Datum dazu. Grundsätzlich muss ich sagen, eigentlich sind zwei Daten bezahlt am, das genaue Datum kann ich nicht sagen, aber es wird so 33 nach Christus gewesen sein, als Jesus eben ausrief, es ist vollbracht, da ist dieses bezahlt am, ein festes Datum. Und ich will mal sagen, dieser Stempel auf dein Leben, auch da soll es und müsste es ein Datum geben, bezahlt am, wo ich weiß, jawohl, da sind meine Sünden vergeben, da habe ich eben die Wiedergeburt erlebt und die Gnade empfangen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir eben diese rettende Hand Jesu ergriffen haben und ergreifen, dass eben auch auf unserem Leben steht, bezahlt am und unsere Missetaten, unsere Sünden vergeben sind. Und ich möchte schließen mit dem Liedervers, es quillt für mich das teure Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Amen.